Deutschlandfunk, Medias Res.
Das Ausmaß und die Ursachen von Rassismus in Deutschland feststellen, das ist Ziel des Nationalen Diskriminierung und Rassismus Monitors. Der wird erstellt vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und in einem aktuellen Fokusbericht hat man sich einen Bereich da sehr genau jetzt angeschaut. Wie wird Rassismus verhandelt in der Berichterstattung? Dafür hat man rund 42.000 Artikel ausgewertet aus drei überregionalen Tageszeitungen, nämlich Süddeutsche Zeitung, FAZ und TAZ. Und das über einen Zeitraum von etwa drei Jahrzehnten, nämlich von 1990 bis 2021. Da wurde aber jetzt neben diesem sehr großen Textkorpus bei vier Ereignissen genauer hingeschaut, nämlich die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992, den Brandanschlag in Solingen 93, die NSU-Mordserie und den Anschlag in Hanau 2020. Und darüber habe ich als erstes gesprochen mit Sünje Pasch-Kohlberg, die an dieser Studie federführend mitgearbeitet hat. Frau Pasch-Kohlberg, an diesen vier rassistischen Vorfällen wollen wir es jetzt mal konkret festmachen. Wie hat sich die Berichterstattung verändert über Rassismus in den vergangenen drei Jahrzehnten?
Ja, also was ich in dieser tiefen Analyse einerseits festgestellt habe, ist, dass wir sozusagen in dieser Zeitentwicklung so eine gewisse Diskursöffnung festgestellt haben. Also die Debatte ist breiter geworden und auch kritischer. Also im Zeitverlauf haben wir festgestellt, dass es so Platz gibt, Raum gibt in der Berichterstattung für so kritische Selbstreflexion. Kritische Stellungnahmen sind häufiger geworden. Relativierende Aussagen in Bezug auf Rassismus, zum Beispiel von politischen Akteuren, wird im Zeitverlauf von den Journalisten viel kritischer eingeordnet. Und es gibt auch mehr Raum für gesellschaftliche Metakritik. Also zum Beispiel wird am Ende des Beobachtungszeitraums eingefordert, sozusagen in der Berichterstattung Rassismus auch ganz explizit beim Namen zu benennen und nicht so zu umschreiben oder der Diskussion so auszuweichen durch so ausweichende, relativierende Begriffe. Das ist sozusagen ein Punkt. Es gibt auch mehr Platz für die Betroffenensicht, wobei auch gegen Ende so behördliche Quellen in der Berichterstattung und ja politische Quellen immer noch dominieren.
Aber das heißt, dass eine Formulierung in der Berichterstattung über rassistische Ausschreitungen wie Halbstarke oder Rowdies oder betrunkene Jugendliche, die wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben, oder doch?
Ja, genau. Also ich habe mir ja in dieser tiefen Analyse tatsächlich nur Artikel aus der Süddeutschen Zeitung angeschaut. Und da habe ich das schon festgestellt, dass bestimmte Dinge, die am Anfang noch sagbar waren, gegen Ende des Untersuchungszeitraumes, das habe ich dann gar nicht mehr gefunden. Gleichwohl habe ich ja in einer Fußnote auch nochmal sozusagen aufgemacht, dass eben auch nach Hanau in anderen Medien allerdings auch wieder so Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat. Also ich habe da ja die Beispiele genannt, wo es dann auf Bild.tv ja so Spekulationen gab, dass es die Mafia war oder eben so das Milieu. Also diese Täter-Opfer-Umkehr, die ja auch ganz typisch war für die Berichterstattung über die NSU-Mordserie. Mhm. Oder wir hatten ein Beispiel, das wurde dann relativ schnell, glaube ich, wieder auch offline gestellt. Aber das gibt es auch sozusagen jetzt in den letzten Jahren, haben wir das schon auch noch beobachtet. Allerdings jetzt nicht in dem Medium, was ich mir da ganz spezifisch angeschaut habe.
Jetzt ist ja der Attentäter von Hanau, jetzt haben Sie ja Hanau gerade auch schon angesprochen, das war, so wurde es auch berichtet, ein fanatischer Rassist. Gleichzeitig litt er unter paranoiden Wahnvorstellungen, worüber auch berichtet wurde. Und wenn ich das richtig verstehe, in Ihrem Bericht kritisieren Sie das auch, weil es den Rassismus eben nicht nur im Täter, sondern auch in der Gesellschaft relativiert. Da habe ich mich aber gefragt, kann denn die Alternative sein, die psychische Krankheit eines Täters nicht zu erwähnen? Weil da machen sich Medien ja auch angreifbar, wenn man nicht das ganze Bild liefert.
Ja, nee, den Punkt sehe ich schon. Also ich glaube, das wäre genau die Herangehensweise, dass man sagt, sozusagen das Gesamtbild aufzumachen und das Gesamtbild zu zeichnen. Ne? Dass es eben vielleicht einerseits diese individuellen Erklärungsansätze gab, aber darüber hinaus eben auch die gesellschaftlichen. Und ich denke, das ist halt einfach wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren, weil ansonsten findet halt sowas statt, was ich ja auch versuche in dem Bericht herauszuarbeiten, dass der Diskurs so selbstentlastend wird. Ne? Also dass man zwar Rassismus irgendwie bespricht und es benennt, aber gleichzeitig sozusagen sich als Gesellschaft selbst erzählt, es betrifft halt mich nicht oder uns als politische Mitte, als Menschen, die nicht irgendwie fanatisch, extremistisch und dazu dann gleich noch irgendwie psychisch gestört sind. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, was wir eigentlich damit zu tun haben. Also der Appell ist nicht, sowas nicht zu berichten, wenn jetzt da so eine Störung vorlag. Aber dass man sozusagen gleichzeitig die Kontinuität von rassistischer Gewalt, die es ja eben in Deutschland auch gibt, auch nochmal betont und eben auch die gesamtgesellschaftliche Herausforderung und auch so die gesellschaftlichen Verstrickungen von allen sozusagen in diesem Gesamtzusammenhang Rassismus sozusagen auch noch betont.
Jetzt ist ja auffällig an Ihrem Bericht, dass Sie sich bei dem ganzen Textkorpus, den Sie da analysiert haben, auf 3 Printmedien beschränkt haben. Taz, ja. Süddeutsche Zeitung und FAZ. Aber können die tatsächlich, ich sag jetzt mal, pars pro toto stehen, wenn jetzt zum Beispiel so ein sehr reichweitenstarkes Medium wie die Bild-Zeitung nicht darunter ist?
Ja, also es ist natürlich immer eine Herausforderung, eine Stichprobe zu ziehen, wenn man so Medienanalysen macht, ne? Weil die Medienlandschaft ist sehr divers und es ist ja auch immer eine Ressourcenfrage. Also es geht natürlich die Zeitfrage, aber wir haben jetzt in dem Fall ja auch die Nutzungslizenzen eingekauft. Also es ist auch einfach quasi eine monetäre Ressourcenfrage. Und dann ist es halt immer die Frage, wie baut man sich jetzt klug so ein Sample zusammen? Was halt häufig gemacht wird, ist, sich eben sogenannte Leitmedien anzuschauen. Das haben wir jetzt in dem Fall auch gemacht. Also das sind einfach Medien, von denen auch belegt ist in der Kommunikationswissenschaft, dass es zum Beispiel Medien sind, die sehr viele Journalistinnen auch selber nutzen. Auch viele PolitikerInnen haben sozusagen in entscheidenden Eliten, ich mag das Wort nicht so gerne, aber einfach eine hohe Reichweite, werden da viel gelesen und sind irgendwie deshalb auch unter anderem deshalb so ein guter Proxy für, ich sag mal, so einen Diskurs innerhalb der etablierten redaktionellen Massenmedien.
Wie wird über Rassismus geschrieben in deutschen Medien? Darüber habe ich gesprochen mit Sünje Pasch-Kohlberg, die sich das über einen Zeitraum von über 3 Jahrzehnten angeschaut hat.